SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Weißer Rauch über Berlin. Die Gewerkschaft der deutschen Lokführer und die Deutsche Bahn haben heute das Kriegsbeil begraben. Damit ist ein drohender dritter Bahnstreik vom Tisch und es wird in den nächsten 2 Jahren auch keinen weiteren geben, denn bis Oktober 2023 gilt der neue Tarifvertrag. Das ist ein Punkt von mehreren, auf denen sich die Konfliktparteien geeinigt haben. Außerdem Corona-Prämien für die GDL-Mitglieder von bis zu 600 Euro und eine Lohnerhöhung von 3,3%. Eine Einigung, die allein, weil sie zustande kam, Respekt verdient, findet Lars Hoffmann in seinem Kommentar.
GDL-Chef Klaus Weselski und Bahnpersonalchef Martin Seiler sahen gar nicht glücklich aus, als sie der Öffentlichkeit bekannt gaben, worauf sie sich da in den letzten 10 Tagen geeinigt haben. Und ohne 2 leibhaftige Ministerpräsidenten, die sie wie Sicherheitspersonal auf die Bühne führten, hätte es wohl gar nicht geklappt mit der Einigung. So kurz vor der Bundestagswahl hatte auch die Politik ein Interesse daran, den Konflikt beim Staatskonzern Bahn möglichst schnell zu beenden. Ich finde es bemerkenswert, dass sich die beiden Streithähne Weselski und Seiler trotz der vorhergehenden Schlammschlacht und der tiefen Verwerfungen an einen Tisch gesetzt und wirklich miteinander geredet haben und dass sie versucht haben, den eigentlichen Konflikt zu lösen. Um Geld oder die Betriebsrente ging es nämlich nur so nebenbei. Der Kern des Streits war, welche Beschäftigten darf die GDL vertreten? Hat die Gewerkschaft in Zukunft überhaupt eine Überlebenschance bei der Bahn? Denn über allem schwebte das Tarifeinheitsgesetz. Das bevorzugt in Betrieben die jeweils größere Gewerkschaft. Und das ist bei der Bahn in vielen Fällen eben nicht die GDL, sondern die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Dass die Bahn in dieser Tarifrunde zum ersten Mal dieses Gesetz angewendet hat, das ist der tatsächliche Grund für die harte Auseinandersetzung der letzten Wochen. Und hier hat sich der in der Öffentlichkeit als so starrköpfig geltende Weselski durchaus bewegt. Anders als immer wieder gefordert, vertritt die Gewerkschaft auch bei der jetzigen Einigung nur Lokführer und Zugbegleiter. Aber die Vereinbarungen etwa zur Betriebsrente sollen auch für die anderen Beschäftigten im Unternehmen übertragen werden. Und Weselski hat für seine Gewerkschaft das Recht erstritten, in Zukunft auch andere Beschäftigte in mehr Betrieben der Bahn zu vertreten. Wenn die GDL denn mehr Mitglieder in den jeweiligen Betrieben hat als die EVG. Die Lokführergewerkschaft gibt sich also nicht mit einer Nebenrolle zufrieden und vertritt bis zum Ende ihrer Tage nur wenige Beschäftigte in ein paar Bahnbetrieben. Niemand sollte sich also in Sicherheit wiegen. Die Konflikte bei der Bahn werden weitergehen. Davon bin ich überzeugt. Denn auch die EVG wird nicht tatenlos zusehen, wenn die GDL jetzt weiter versucht zu wachsen, um ihren Einfluss nach dem Auslaufen des Tarifvertrages in gut 2 Jahren zu vergrößern. Dennoch halte ich es für die eigentliche Leistung in dieser Tarifauseinandersetzung, dass die Bahn und die GDL, namentlich Martin Seiler und Klaus Weselski, über ihre Schatten gesprungen sind, gezeigt haben, dass sie auch anders können, dass sie nicht nur den dramatischen Theaterauftritt beherrschen, sondern auch vernünftig nach Lösungen suchen können. Da bleibt mir am Ende nur noch ein Wunsch. Bitte nutzt die Zeit, die grundsätzlichen Konflikte zwischen der Bahn und den beiden Gewerkschaften jetzt endgültig zu lösen. Nach der Bundestagswahl wäre doch ein guter Zeitpunkt.
Ein Kommentar war das von meinem Kollegen Lars Hoffmann. Es ist ein veritabler Wirtschaftskrimi, in den das Landgericht Braunschweig ab heute Klarheit zu bringen versucht. Das Strafverfahren zum Dieselskandal hat heute nämlich begonnen. Nach jahrelangen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und 2 Corona-Verschiebungen hat das Gericht die Hauptverhandlung gegen zunächst 4 Ex-Führungskräfte von VW eröffnet. SWR-Reporterin Annette Deutzkens hat den Prozessauftakt verfolgt. Frau Deutzkens, wie hat denn die Staatsanwaltschaft heute ihre Anklage begründet?
Die Oberstaatsanwältin Elke Hoppenwort, die hat in ihrer Anklage versucht nachzuzeichnen, wie sich die Angeklagten zwischen 2006 und 2015 verhalten und auch abgesprochen haben und wie es dazu kam, dass im Ergebnis mehr als 9 Millionen Dieselfahrzeuge verkauft wurden, die eine unzulässige Motorsoftware hatten. Diese Software hat die Autos auf dem Prüfstand ja sauberer erscheinen lassen, als sie es auf der Straße tatsächlich waren. Und wenn man der Staatsanwältin in den knapp 1,5 Stunden zugehört hat, dann hat man einen guten Eindruck davon bekommen, wie aufwendig und auch wie kleinteilig es war, diesen millionenfachen Betrug konkret nachzuvollziehen. Also rauszufinden, wer wusste was wann. Sie hat zum Beispiel zahlreiche Meetings mit Datum benannt, in denen über die illegale Software gesprochen worden sein soll. Keiner der Angeklagten soll versucht haben, den Betrug zu stoppen. Im Gegenteil, bei diesen Treffen, da sollen auch Sätze gefallen sein wie: aber lasst euch nicht erwischen.
Ex-VW-Chef Winterkorn ist noch nicht persönlich mit dabei. Der Prozess gegen ihn wurde ja abgetrennt wegen einer Hüftoperation. Das wurde heute von einem der Verteidiger der anderen Manager scharf kritisiert. Der Anwalt sagte wörtlich, sich der Verantwortung für das eigene Handeln zu stellen, das sieht anders aus. Wo genau Winterkorns Verantwortung liegt, was er wann wusste, ist juristisch noch offen. Jennifer Lange hat aber schon mal die Indizienlage zusammengetragen.
Schon kurz nach dem Aufliegen des Dieselskandals im September 2015 war für den VW-Aufsichtsrat eines ganz klar.
Wir wollen ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.
Auch Winterkorn selbst sagt das immer wieder in seinen offiziellen Statements. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig jedoch sieht das anders.
Wir gehen von zwei Momenten aus, die bedeutsam sind. Der eine Moment liegt im Mai 2014.
Also über ein Jahr vor Bekanntwerden des Dieselskandals, so Oberstaatsanwalt Klaus Zier.
Das ist die in den Medien ja auch schon bekannte Wochenendpost gewesen.
Die jetzt zu einem wichtigen Punkt im Verfahren werden könnte. Winterkorns Wochenendpost bestand üblicherweise aus mehreren Aktentaschen voller Dokumente. Die Unterlagen schaute Winterkorn jedes Wochenende durch, um gut auf die Folgewoche vorbereitet zu sein.
Den Text für die Wochenendpost habe ich abgestimmt und sogar von Defeat Device gesprochen. So war das allen klar, worum es da geht.
So schildert es Bernd Gottweis, ein enger Vertrauter Winterkorns, sinngemäß in einer Aussage. Defeat Device, Abschalteinrichtung, Testerkennung, alles Begriffe für die Manipulationssoftware, die in rund 11 Millionen VW-Dieselautos verbaut wurde. Anlass für das Schreiben an Winterkorn war eine Studie, die kurz vorher in den USA erschienen war. Studenten hatten herausgefunden, dass VW-Dieselautos bis zu 35 Mal mehr Stickoxide ausstießen als erlaubt.
Wenn so etwas in die Wochenendpost geht, war ich auf Rückfragen eingestellt. Aber da kam nichts. Auch von Winterkorn nicht.
In seiner Notiz schrieb Gottweis nicht, in den Autos steckt ein Defeat-Device, sondern die US-Behörden könnten danach suchen. Dass VW etwas Illegales macht, habe Gottweis nicht gewusst. Aber dass die Amerikaner so einem Verdacht nachgehen, das wollte er Winterkorn mitteilen. Winterkorn sagt später, er habe die Notiz von Gottweis nie gelesen. Staatsanwalt Zier sieht das anders.
Ab diesem Moment war er zunächst informiert, dass die Fahrzeuge in den USA eine solche Defeat-Device-Einrichtung hatten.
Neben der Wochenendpost gibt es für die Braunschweiger Staatsanwaltschaft einen zweiten Moment, ab dem Winterkorn über die Manipulation Bescheid gewusst haben müsste. Der Schadenstisch. Bei dem regelmäßigen Treffen zwischen Winterkorn, Ingenieuren und Managern wurden besondere Probleme besprochen. Am Tag, bevor die Testerkennung Thema gewesen sein soll, im Juli 2015, meldet sich Winterkorn überraschend bei Bernd Gottweis.
Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben. Dass da eine Testerkennung in den Autos war, die zwischen Prüfstand und Straße unterscheidet.
Winterkorn bestreitet, bei diesem Telefonat über den Betrug informiert worden zu sein. Für die Braunschweiger Staatsanwaltschaft geht Winterkorn mit dem Wissen über die Manipulation in die Besprechung am Schadenstisch. Beteiligte behaupten später, er habe in etwa gesagt,
und das alles wegen dieser Software.
Winterkorn hingegen bestreitet, informiert worden zu sein. Er habe erst Wochen später von der Manipulation erfahren.
Jennifer Lange hat berichtet und jetzt schauen wir noch auf die Wirtschaft in der Region. Das schwäbische Hightech-Unternehmen Trumpf investiert über ein Startup massiv in neuartige Chips für Quantencomputer. Diese Chips lassen sich in gewöhnliche Großrechner einbauen, die weder eine besondere Kühlung noch einen vibrationsfreien Raum brauchen. Das hat ein Sprecher des Unternehmens heute mitgeteilt. Der Einsatz von industriellen Quantencomputern rücke mit dieser Technik damit ein ganzes Stück näher. Quantencomputer können bestimmte Aufgaben wesentlich schneller und effizienter lösen als klassische Computer, zum Beispiel das Erforschen von Molekülen in der Pharmabranche oder auch das Sortieren von Postpaketen. Und jetzt schauen wir noch nach Frankfurt an die Börse mit Viktor Goitka.
Gute Wirtschaftsdaten, die sorgen manchmal an der Börse für Ärger. So auch heute in den USA, wo der Einzelhandel überraschend gute Zahlen für den August gemeldet hat. Die Amerikaner haben eben kräftig geshoppt. Klingt gut, macht hier am Parkett aber Sorge, denn die Notenbank könnte diese guten Wirtschaftsnachrichten zum Anlass nehmen, weniger Geld in Wirtschaft und Märkte zu pumpen. Und das würde man dann wohl schon spüren am Parkett. Der US-Leitindex S&P 500 sinkt um 0,8%. Interessanter aber der Blick nach Osten, nach China. Dort fallen die Aktien des Immobiliengiganten Evergrande immer weiter. Heute nochmal minus 6% an den Asienbörsen. Es ist der zweitgrößte Immobilienkonzern im Land mit 300 Milliarden Dollar Schulden. Und die große Frage? ob er kollabieren könnte. Manche Experten fürchten das schon, dass in China eine Immobilienblase ihre Luft ablassen könnte, mit Folgen für das gesamte Finanzsystem dort. Das ist derzeit aber noch nicht akut abzusehen.